Sommerzeit ist Podcast-Zeit und dementsprechend sind wir zurück mit Episode 83 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Und anders als der Sommer ist unser Thema heute besonders heiß. Es geht nämlich um künstliche Intelligenz. Das tut es ja hier öfter, aber heute geht es vor allem um den konkreten Einsatz von KI in Unternehmen. Und wenn es um KI geht und wenn es darum geht, KI in Unternehmen zu bringen und vielleicht ein bisschen rechtlich zu begleiten, dabei gibt es natürlich keinen besseren Co-Host als unsere Head of AI und Partnerin bei uns im IT-Team, Marlene Schreiber. Guten Morgen, liebe Marlene.
Guten Morgen, lieber Martin. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder dabei sein darf. Und unser heutiger Gast ist Lena Eckroth, du hast es schon gesagt, Head of AI in Smart Digital Workplace bei Rossmann, einem der größten Konzerne Europas. Und dort gestaltet sie die digitale Transformation. Lena, wenn ich richtig informiert bin, bist du eigentlich Wirtschaftsingenieurin, kommst aus der Energiebranche, bist seit 2020 bei Rossmann, wo du eigentlich im IT-Betrieb begonnen hast, bevor du dann im Sommer 2024 die Leitung des Digital- und KI-Bereichs da an dich genommen hast, unter deine Führung genommen hast. Du bist auch Dozentin an der Hochschule Weserbergland und wirst auch an unserem dritten KI-Tag am 27.11. in Berlin mit ein paar Insights dabei sein. Darauf freuen wir uns schon. An die lieben Zuhörenden bei Interesse gern schon Bescheid geben. Die letzten beiden Jahre waren wir immer relativ schnell ausgebucht. Aber zurück zu dir, Lena, und zurück zu Rossmann. Bei Rossmann setzt ihr ja schon sehr lange auf eine ganz konsequente Digitalisierung, also Ausbau der App und der E-Commerce-Plattform, intelligente Filialprozesse bis hin zu einer recht strukturierten Einführung von KI-Anwendungen, würde ich mal sagen. Und du gehörst da zu den Köpfen hinter dieser Entwicklung. Und deswegen sind wir ganz besonders froh, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Und ich freue mich sehr auf unseren Austausch.
Super. Ich würde sagen, dann starten wir auch mal direkt, starten am besten mal mit dir. Dein beruflicher Werdegang bei Rossmann, ich habe es gerade schon angedeutet, führt ja vom eigentlich IT-Betrieb zur Leitung des KI-Teams. Wie kam es denn dazu?
Ich glaube, dazu muss man wissen, wir sind auch immer noch im IT-Betrieb angesiedelt mit dem Thema KI. Ich würde mal sagen, das ist historisch gewachsen, zeigt aber auch ganz gut, wie sozusagen unsere Arbeitsweisen sind. Hintergrund ist, dass mein Chef sozusagen KI auch als Leidenschaftsthema hat und dieses Thema sehr stark von Anfang an auch vorangetrieben hat und auch, ich sag mal, unsere Grundsteine, wie wir heute arbeiten, wie wir heute aufgestellt sind, gelegt hat. Und deswegen ist das Thema auch immer noch im IT-Betrieb angesiedelt oder aufgehängt. Und wie gesagt, ich finde, das zeigt ganz schön, dass man, wenn man gute Ideen hat, wenn man hinter den Dingen steht, dass man auch viel bewegen kann, egal wo man erstmal organisatorisch aufgehängt ist. Ich habe am Anfang mal sehr viel sozusagen im IT-Betrieb, was mit der Weiterentwicklung und so zu tun gehabt hat. Ich hatte immer Teams oder Themen, die schon lange mal hätten erledigt werden sollen, neue Themen und habe meistens ein Team drumherum aufgebaut und diese Themen wieder in die Operative übergeben. Und das zeigt auch ganz gut, wo ich so meinen Schwerpunkt sehe. Ich sehe mich immer besser in Dingen aufzubauen und zu entwickeln. Und weniger gut, sag ich mal, im Verwalten, würde ich mal so bezeichnen. Und das zeigt einfach auch ganz gut den Weg jetzt zum Thema KI, weil vor knapp 2 Jahren, ist jetzt schon etwas länger her, als ChatGPT gelauncht worden ist, kam natürlich auch KI oder die generative KI mit ganz neuen Anforderungen auf uns zu. Und mein Chef hat damals gesehen, okay, da kommt noch eine ganze Menge mehr. Wir brauchen irgendwie Unterstützung. Und es kam ein Aufruf in der IT. Wer hat Lust, sich diesem Thema mit anzunehmen? Wer hat Lust, dieses Thema mit aufzubauen, auch aus der IT und vielleicht auch auf Führung zu begleiten? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade kein Team. Also ich hatte viele Dinge abgegeben zu dem Zeitpunkt. Ich habe gesagt, das ist doch super. Ich glaube, ich habe eine Nacht drüber geschlafen, mal zu gucken, wie fühlt sich das am nächsten Tag noch an mit dieser Entscheidung. Und für mich war eigentlich klar, ich habe Lust, dieses Thema mit aufzubauen, noch gar nicht wissend, wie groß das eigentlich werden könnte. Und habe gesagt, ich glaube, da liegen meine Stärken, dieses Thema mit zu begleiten, aufzubauen, weiterzuentwickeln. Und so war eigentlich mein Weg, wie du gesagt hast, vielleicht vom Betrieb, immer noch im Betrieb, eigentlich zum Thema KI.
Zwei ganz wichtige Sachen, finde ich, die du gesagt hast, die uns häufig auffallen, wenn wir mit Mandanten zusammenarbeiten. Einmal, richtig gut wird es nur, wenn die Führungsebene dahinter steht, ja, wenn der Impuls entweder von dort kommt oder wenn die auf jeden Fall wirklich der Überzeugung sind, dass KI wichtig ist, dass es wichtig ist, das im Unternehmen voranzutreiben. Und der zweite Punkt, was du sagtest, diese Lust, das mitzugestalten. Ja, also nicht nur zu gucken, was passiert da, sondern wirklich zu sagen, ich möchte das mitgestalten im Unternehmen. Und da sind wir ja gerade eigentlich an einem, finde ich, super spannenden Punkt, wo man es eben auch noch kann. Ne? Also wo wir jetzt nicht nur einfach nehmen müssen, alles, was da ist oder so machen wie alle anderen auch, sondern wo wir wirklich noch an dem Punkt sind, wo man sagen kann, wie wollen wir das denn für uns im Unternehmen umsetzen und gestalten? Das scheint ja auch das gewesen zu sein, was dich da so ein bisschen gereizt hat, oder?
Ja, total. Also zu deinen zwei Punkten. Zum ersten Punkt, da muss ich wirklich sagen, da bin ich sehr froh und sehr dankbar, dass wir bei Rossmann auf Führungsebene dieses Thema erkannt haben. Denn unsere Geschichte, habe ich ja gesagt, ist irgendwie mit ChatGPT gestartet, aber den initialen Grundstein hat tatsächlich Herr Rossmann gelegt. Aha. Der hat gefragt, als ChatGPT kam, kann mir das nicht mal jemand erklären? Wir haben so ein Management-Format für die ersten Führungsebenen, wo Themen sozusagen vorgestellt werden. Und in diesem Rahmen war mein Chef damals zu Gast mit einem Kollegen aus dem Marketing. Und die haben erklärt, was man damit machen kann, was man mit ChatGPT machen kann. Und das war eigentlich der Schuss, wo Herr Rossmann gesagt hat, das finde ich richtig cool. Ich möchte gerne, dass meine Kolleginnen und Kollegen auch dieses ChatGPT nutzen können. Und das war eigentlich der erste Auftrag, den wir haben. Und das ist total richtig, wie du sagst. Also es gibt ja manchmal so ungeliebte Themen, wo wir alle wissen, die müssen wir irgendwie machen, aber keiner hat so richtig Lust drauf. Das ist bei uns total anders. Und das macht das Thema natürlich auch relativ einfach. Also man hat nicht so dieses Gefühl, dass man irgendwie gegen Windmühlen kämpft, dass man Dinge erklären muss, die keiner versteht, sondern da haben wir sehr, sehr viel Management-Unterstützung auf der Ebene. Und das gibt natürlich auch Geschwindigkeit, was bei dem Thema auch notwendig ist, weil die Entwicklungen halt einfach so rasant sind, dass man, wenn man dann auch noch intern, ich sag mal, von mir so kämpfen muss auf Management-Ebene, wie setzen wir das oder ist die Notwendigkeit überhaupt gegeben, erstmal diese Frage zu beantworten? Das macht es natürlich für uns als Unternehmen super und auch schnell, sich diesem Thema dann auch anzunehmen. Ne? Hm.
Ja. Super, weil du mir eine Frage schon vorweggenommen hast, weil ich immer so faszinierend finde, also wenn man an Rossmann denkt, dann denkt man ja in erster Linie an die Drogeriekette. Ne? Also man geht in den Laden und kauft da ein. Dann den meisten ist, glaube ich, gar nicht bewusst, wie digitalisiert ihr seid und wie konsequent ihr das umsetzt. Und da war eine meiner Fragen, wo kommt das her? Das wissen wir jetzt von Herrn Rossmann selbst. Aber ihr müsst das ja auch im Unternehmen umsetzen. Ne? Also ihr müsst ja auch, manchmal reicht es ja auch nicht, kennt auch jeder, der in der Führungsposition ist, dass man selber findet, das ist eine gute Idee. Wie nehmt ihr denn da eure Mitarbeitenden mit?
Also,
oder kommt das auch von denen? Ist das einfach so eine
Rossmann-Eigenschaft? Sowohl als auch. Also ich würde schon sagen, dass wir eine sehr offene Kultur haben, also auch Innovationen zugewandt. Man muss natürlich auch sagen, IT ist ja meistens Technologie und auch so mit Innovationstreiber irgendwie. Aber wir haben am Anfang, wir wussten auch am Anfang auch gar nicht, wie wir starten sollen. Wir haben auch gesagt, so, jetzt ist das Thema da, wir wissen, wir wollen und müssen uns irgendwie darum kümmern, aber wie können wir dem am besten begegnen? Und wir haben gesagt, wir wollen ein gewisses Vertrauen aufbauen. Wir wollen aber auch zeigen, was mit KI möglich ist. Das heißt, wir haben am Anfang angefangen, wirklich Cases umzusetzen, wo wir gesagt haben, wo wir gehofft haben, wir kriegen da schnell einen Mehrwert, um die Leute mitzunehmen und zu zeigen, es bringt wirklich was, weil ich glaube, nichts funktioniert besser, als wenn die Menschen merken, es unterstützt sie bei ihrer täglichen Arbeit. Und das würde ich halt auch immer wieder genauso machen, also auch mit Anwendungsfällen anzufangen, kleine ausprobieren, müssen nicht die großen sein, wo man sagt, okay, unsere Reife im Wissen oder auch die unternehmerische Reife ist noch nicht so weit, also die Riesenbrocken, aber die kleinen Anwendungsfälle rausgreifen, anfangen. Bei uns lag das sehr nahe, weil wir auch Teams einsetzen und viele Produkte von Microsoft, den Microsoft Copilot einzusetzen. Der war am Anfang noch nicht gut, das war aber Teams auch nicht, als wir sozusagen Corona hatten und ins irgendwie Wege finden mussten, um uns da zu verständigen oder in Kontakt zu bleiben. Aber es hat schon so kleine Mehrwerte gebracht. Und das, glaube ich, ist so ein kleiner Schlüssel zu sagen, wir fangen mit Anwendungsfällen an, um das Vertrauen zu schaffen, um die ersten Mehrwerte zu sehen. Und dann haben wir vor allem auch angefangen, darüber zu sprechen. Weil man kann ja immer viel tun, wenn es nicht sichtbar ist, das, was man tut, dann kommt es vielleicht auch nicht an. Das heißt, wir haben uns sehr stark am Anfang auch mit der Unternehmenskommunikation zusammengetan, um zu schauen, wie können wir die Dinge gut kommunizieren ins Unternehmen. Und das ist auch, wie wir heute aufgestellt sind. Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, klar ist auch KI erstmal wir müssen Technologietransfer leisten. Das ist erstmal nichts anderes wie bei jeder anderen Technologie, erstmal auch so ganz, ganz basic gesagt. Und vielleicht noch mit einem ganz anderen Impact als vielleicht andere Technologien. Also sagen wir mal so, wenn wir zum Beispiel Selbstbedienungskassen haben in den Läden, dann ist das erstmal auch eine technische Innovation, die wir schaffen müssen. Und wir haben aber gesagt, das kann hier kein reines IT-Thema sein, was wir hier haben, sondern es ist ein gesamtunternehmerisches Thema. Wir haben einen kompletten Change, eine komplette Transformation für das Unternehmen auch zu leisten. Und deswegen waren da auch so die ersten Schritte zu sagen, wir stellen uns da als Team auch sehr viel breiter auf, als wir es bisher kennen. Klar, wir kennen interdisziplinäre Zusammenarbeit im Rahmen von Projekten, aber wir sind kein Projekt, sondern wir arbeiten, so wie wir gerade aufgestellt sind, sehr stark auch auf täglicher Basis zusammen und bei ganz unterschiedlichen Themen. Also das heißt, wir arbeiten als IT zusammen, mit HR sehr, sehr eng, mit der Unternehmenskommunikation, mit unserem Datenschutz zusammen, aber auch mit unserer Rechtsabteilung. Und ich glaube, das sind die Punkte, die wir am Anfang gemacht haben, um die Themen auch gut zu platzieren, um es gut aufzustellen für alles Weitere, was kommt.
Ja, ganz viele Fragen, wo wir vielleicht noch ins Detail gehen können. Meine erste Beobachtung war ja mit der Begeisterung und dem lieber was schaffen, als dann zu verwalten. Das scheint Head of AI zu einen. Das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung. Zu den Teams würde ich gerne auch noch kommen, was du da jetzt aufgebaut hast sozusagen. Aber bleiben wir mal nochmal bei den Fällen. Du hattest ja gesagt, ihr habt da Use Cases gesucht und gefunden. Wie lief das am Anfang und wie läuft es heute, wenn jemand sozusagen findet, das müsste doch auch mit KI gehen? Wie wird entschieden, ob man da jetzt IT-Power drauf tut, ob man da Support drauf tut oder nicht? Also es kann ja das Tolle an KI und der Unterschied auch zu vielen anderen Themen, ja, mir lag auch auf der Zunge zu sagen, KI ist als Thema sexier als IT-Security, ja, da hat die Buchhaltung vielleicht nicht so viel Spaß mit, aber die Buchhaltung mag Spaß haben mit, was weiß ich, Erkennung von Eingangspost, mit KI oder 7000 andere Anwendungsfälle. Also wie macht ihr das? Jemand kommt oder kann jemand kommen überhaupt und sagen, ich habe hier so einen Fall, wie entscheidet ihr, was da priorisiert wird?
Ich glaube, da haben wir uns auch weiterentwickelt. Am Anfang, als wir sozusagen als Team gestartet sind, haben wir unsere sogenannte Fachbereichsrundreise gemacht. Das heißt, wir sind erstmal durch Fachbereiche gezogen, haben gesagt, so, wir sind jetzt da. Mit KI kann man ganz viele tolle Sachen machen. Wobei können wir euch denn helfen? Die Fachbereiche haben gesagt, super, ich weiß nicht, wobei KI uns helfen kann, aber wir haben das Problem. Das heißt, wir haben ganz viele Anwendungsfälle eingesammelt, die zum einen mit KI zu lösen waren, aber auf der anderen Seite auch nicht. Also grundsätzlich ist uns wichtig zu sagen, wir schmeißen jetzt nicht auf alles KI drauf, nur weil es geht, sondern wir versuchen für den richtigen Anwendungsfall erstmal die richtige Technologie auszuwählen. Wir haben also sozusagen initial über diese Fachbereichsrundreise unheimlich viele Anwendungsfälle eingesammelt. Das sind auch über 200 Stück gewesen, die wir da sozusagen an uns herangetragen worden sind. Wir haben gesagt, das ist super und das ist cool, dass ihr so viele Ideen habt, aber das ist ganz schön viel. Viele Dinge sind auch, gut, zum Beispiel über Copilot, also es sind sozusagen die alltäglichen Dinge, ne? Helfe mir, einen Text zu formulieren, helfe mir, irgendwas zu übersetzen, gib mir eine Idee zu irgendeiner Einladung oder was auch immer. Und diese Anwendungsfälle haben wir uns genommen und haben gesagt, priorisiert die bitte mal für euch, dass wir schon mal wissen, in welche Richtung geht das denn eigentlich. Wir haben auch geguckt, gibt es Synergien über die Fachbereiche hinweg und haben versucht für uns diese Anwendungsfälle auch zu kategorisieren. Unsere erste Idee war zu gucken, wir schauen auf den Nutzen, welchen Nutzen hat der Anwendungsfall, welchen Aufwand haben wir mit dem Anwendungsfall, weil wir wollten auch gucken, dass wir damit lernen, vielleicht oder brauchen wir externe Unterstützung. Wichtiges Thema ist die Datenqualität da und für uns auch noch so ein bisschen, wie ist die Strahlkraft sozusagen ins Unternehmen, das haben wir ein bisschen mit Leuchtturmcharakter so ein bisschen betitelt. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir viele dieser Kriterien gar nicht gut abgreifen konnten, auch mit den Fachbereichen zusammen, und sind dann auf eine etwas, ich sag mal, vereinfachte Matrix gesprungen, wo wir einfach gesagt haben, wie schätzen wir den Business Impact eigentlich ein und wie schätzen wir den Aufwand der Implementierung ein. Das heißt, wir haben dann geguckt, haben wir die Big Bets, haben wir die Quick Wins, oder gibt es auch Anwendungsfälle, denen wir uns vielleicht erstmal nicht annehmen sollten. Und so sind wir gestartet, so haben wir die ersten Anwendungsfälle bekommen, so haben wir die ersten Anwendungsfälle priorisiert und dann natürlich auch transparent gemacht, weil dahinter steckt natürlich auch eine ganze Menge Erwartungsmanagement an die Fachbereiche. Für uns ist wichtig, wir sind ein relativ kleines Team. Das heißt, wir können gar nicht alles abwickeln. Das heißt, ein großer Punkt bei uns ist auch, die Fachbereiche zu enablen, selbst in die Umsetzung gehen zu können und zu schauen, wie kann ich eigentlich eine Lösung aufbauen. Also zum Beispiel durch externe Unterstützung. Gibt es für den Anwendungsfall, den wir haben, nicht schon irgendeine Software auf dem Markt, die man einfach verwenden kann, ohne gleich selbst sozusagen zu entwickeln? Und daraus haben wir erstmal eine ganze Zeit geschöpft. Und ich glaube, wir sind jetzt so an dem Punkt, wo viele Fachbereiche oder die Fachbereiche haben sich sogar selber aufgestellt, ne, für das Thema KI selber eigene Kompetenzeinheiten gebaut und aufgestellt, die sozusagen diese Anwendungsfälle in Kooperation mit uns auch umsetzen. Genau, das waren so die ersten Wege. Und heute ist immer auch immer noch so, dass die Kolleginnen und Kollegen oder die Fachbereiche an uns herantreten mit Wünschen zu Anwendungsfällen, die natürlich sehr stark auch in den Bereich Machine Learning sozusagen gehen. Und hier haben wir unsere Teams, die dann entsprechend, wo über die POs die Anwendungsfälle einpriorisiert werden und dann auch umgesetzt werden. Also so funktioniert es heute bei uns mit den Anwendungsfällen, ja.
Du hast gerade gesagt, ihr habt seid sozusagen durch die Fachbereiche getingelt und habt da die Sachen zusammen oder die Anwendungsfälle, Use Cases zusammengesammelt. Du hast aber auch gesagt, ein ganz wichtiger Punkt war, die Mitarbeitenden selbst zu enablen. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Wie seid ihr das angegangen? Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
Wir glauben daran, dass wenn wir KI nicht einsetzen, dass wir irgendwann nicht wettbewerbsfähig sind. Das heißt, wir glauben auch daran, dass wir nur so gut mit KI sein können, wie wir es vermitteln können, KI einzusetzen. Also das heißt erstmal im alltäglichen Doing, aber letztendlich auch in den Prozessen. Das heißt, deswegen haben wir auch HR sehr stark am Anfang mit eingebunden, also unsere Organisations- und Personalentwicklung, um zu sagen, wir begleiten erstmal das Unternehmen bei dem Change, aber wir können auch entsprechende Maßnahmen für die Kolleginnen und Kollegen entwickeln, um sie hier mitzunehmen. Wie wir gestartet sind, das war, wir hatten natürlich unser Rossmann-GPT, wir haben auch zwei Prompt-Ingenieure bei uns an Bord. Wir sind natürlich erstmal mit den Schulungen rund um das Rossmann-GPT gestartet, wie ich das verwende, aber auch rund ums Prompting.
Kannst du ein, zwei Sätze sagen zu dem Rossmann-GPT? Ich weiß nicht, ob alle wissen, was das ist.
Das ist eigentlich, also so ein bisschen gehört es ja heute fast schon zum guten Ton dazu, dass jedes Unternehmen sein eigenes GPT hat, sein eigenes Chat-GPT, und eigentlich ist es nichts anderes. Das heißt, es ist eigentlich...
Okay, aber ihr wart eine der Ersten, ne, die das bei sich im Unternehmen gemacht haben.
Genau, seit Mai 23 haben wir unser eigenes Rossmann-GPT, genau.
Und das habt ihr in allen Bereichen eingesetzt, also auch in den Filialen, jetzt sozusagen nicht nur in HR oder sozusagen in den Büros, ganz klassisch, sondern wirklich auch in den Filialen.
Da gibt es noch einen Unterschied. Also das ist wirklich für alle, PC-Arbeitsplätze, hauptsächlich natürlich sozusagen auch bei uns in der Zentrale oder am Campus. Das, was du meinst, das ist unser Verkaufsstellen-Copilot. Also das ist unser Chatbot sozusagen für die Verkaufsstellen. Das heißt, für die Kolleginnen und Kollegen in den Filialen, ist auch ausgerollt in allen Filialen. Und der unterstützt bei der Beantwortung von Fragen rund um das tägliche Geschäft in der Verkaufsstelle. Also zum Beispiel, was tue ich bei einer Kassendifferenz? Wie zeichne ich Ware richtig aus? Was tue ich beim Diebstahl? Und. Das können die Kolleginnen und Kollegen dann über den Verkaufsstellen-Copilot erfragen. Das Tolle dabei war auch, dass wir natürlich gemerkt haben oder gesehen haben, welche Fragen interessieren die Kolleginnen und Kollegen vor Ort dann wirklich. Also das heißt, viele Fragen kamen natürlich über Produkte, über Produktinformationen, um den Kunden helfen zu können, bei welchen Produkten sie auch immer suchen. Hier euer Produkt beraten, zur Verfügung zu stehen. Und daran orientiert sich auch sozusagen unsere Weiterentwicklungsroadmap des Co-Piloten. Dann haben wir nach und nach dann, wie gesagt, Produktdaten angebunden und es folgen dann immer weitere Entwicklungen, um hier weiter zu unterstützen.
Und ist das dann in der App oder auf dem Handy oder gehen die dann ins Backoffice und gucken da in einem Rechner?
Das ist tatsächlich... wir haben iPhones sozusagen in den Verkaufsstellen oder auch iPads und auf den Geräten ist dann die App auch zur Verfügung, weil wenn man dem Kunden helfen möchte, wäre das ja erstmal blöd, wenn man sagt, so, ich muss mal ganz kurz nach hinten gehen und fragen und gucken. Also so hat man es wirklich dann auch wirklich am Mann oder an der Frau und kann dann vielleicht auch gleich fragen, kann es vielleicht auch mit Spracheingabe machen, weil so auf dem Handy ist es ja doch schon ein kleiner Bildschirm und so weiter. Ja. Das ist dann alles möglich.
Ich liebe die Spracheingabe.
Ja, toll, ne? Ich finde das auch Game Changer.
Echt, ja, wirklich. Ich wollte das Buzzword gerade auch verwenden. Das war wirklich ein Game Changer.
Mich irritiert es. Mein Sohn hat gestern da auf seinem Sesselchen gesessen und mit ChatGPT geredet und der hat irgendwie eingestellt, dass der Berlin hat auf dem Rückweg. Das ist irgendwie etwas irritierend. Aber er war schlauer danach, als er vorher war. Was mir jetzt gerade einfällt, es liegt ja fast nahe, dann bestimmte Sachen, natürlich nicht, was tue ich bei Diebstahl, aber welches Produkt ist das Beste für diesen oder jenen Anwendungsfall, das auch den Kunden zur Verfügung zu stellen? Also überlegt ihr solche Tools dann quasi wieder zu verwerten in Richtung Kunde?
Es gibt Überlegungen dazu, also es machen ja auch schon einige Einzelhändler. Wir haben aber gesagt, wir machen sozusagen in Wellen. Also wir haben natürlich, bevor wir unseren Verkaufsstellen-Co-Pilot ausgerollt haben, in kleinen Wellen gedacht, ne? Gesagt, wir machen die ersten 10 Verkaufsstellen, dann nehmen wir sozusagen die nächste Charge. Und für uns, wir lernen damit immer noch ganz viel, weil wir wollen dem Kunden wirklich was zur Verfügung stellen, was hilft. Und was so intelligent ist, dass er nicht sagt, ich möchte das nicht nochmal nutzen, weil es mich nervt oder weil es nicht die richtige Antwort gibt oder was auch immer. Also das ist für uns nochmal wichtig, das abzugreifen, aber wir überlegen auch in die Richtung, dann natürlich den Kunden zu unterstützen.
Ja, macht Sinn und macht auch Sinn, es sind ja ganz unterschiedliche Use Cases und die Leute in den Filialen haben andere Fragen wahrscheinlich deutlich mehr vorqualifiziert, als wenn ich jetzt irgendeine Frage habe, weil ich gerade bei Rossmann bin oder online mir irgendwas überlege, was ich kaufen möchte. Insofern. Gut, ich glaube, wir könnten noch sehr lange über die Use Cases sprechen, über Dinge, die ihr da umgesetzt habt und auch in beeindruckender Geschwindigkeit. Was es braucht, ist ein Team, was vernünftig sozusagen das strukturieren kann und den Leuten dabei helfen kann. Jetzt haben wir schon einzelne Aspekte davon angesprochen, aber vielleicht sagst du noch ein bisschen was zu deinem Team. Wie viele Leute sind es? Wer ist da drin? Wie bist du dazu gekommen, die auszuwählen? Vielleicht können wir uns damit nochmal ein bisschen befassen, weil wir hatten gerade, Marlene und ich, letzte Woche ein Gespräch mit einem Mittelständler, die deutlich weniger weit sind als ihr, aber die uns genau diese Frage gestellt haben, wer gehört denn da eigentlich rein? Und ich glaube, dass da tatsächlich noch, erstens gibt es unterschiedliche Ansätze, aber auch viel Unsicherheit ist so bei den Entscheidern, wen wollen sie denn in so einem Team haben? Außer natürlich man selber, ja, das scheint ja auch verbreitet zu sein.
Ja. Total gerne. Ich sage mal, wir sind so ein bisschen so ein Team voller Besonderheiten. Also das Team, was mir sozusagen zugeordnet ist, wir sind 11 Kolleginnen und Kollegen. Man muss dazu aber auch sagen, dass wir die Data Scientisten nicht bei uns im Team haben. Die sitzen sozusagen in einem anderen Bereich. Wir steuern sozusagen aber auch unsere Anwendungsfälle darüber mit ein. Also da arbeiten wir auch wieder sehr so cross-funktional zusammen. In meinem Team, also die ersten 2 Positionen waren eigentlich unsere heutigen Lead-POs. Wir sind da aufgeteilt, einmal für die technische Seite und sag mal als Ansprechpartner für die Fachbereiche auf Anwendungsfallseite. Die beiden Kollegen waren auch schon von Anfang an mit dabei und sind diesem Aufruf, den ich am Anfang auch nannte, gefolgt. Und das heißt, die hatten auch richtig Bock auf das Thema, haben auch immer noch richtig Bock auf das Thema. Die ersten Positionen, die wir dann besetzt haben, waren tatsächlich die Position für die Prompt-Ingenieure. Ich sage das immer so gerne, weil den Prompt-Ingenieuren hat man ja am Anfang eigentlich schon gesagt, man wird sie in absehbarer Zeit nicht mehr brauchen, weil die KI sich so schnell selbst verbessert und wir brauchen diese Rolle nicht. Was ich unterschreiben würde, ist, dass diese Rolle sich sehr stark weiterentwickelt. Die entwickeln wir auch mit den Kollegen zusammen. Oder sie haben auch neue Ideen, wie sich diese Rolle weiterentwickelt. Ich würde aber heute immer sagen, dass es so eine Position braucht. Weil die beiden haben nicht nur zum Beispiel das Prompt Engineering bei sich und erzählen dem Unternehmen, wie man mit der KI redet und das über unterschiedliche Tools hinweg, da gibt es manchmal auch vielleicht Unterschiede, sondern sie geben auch fachbereichsspezifische Prompt-Schulungen, also gehen in die Fachbereiche und sagen, was braucht ihr tatsächlich für euer Geschäft und so weiter, also sehr, sehr, sehr spezifisch auf den Fachbereich zugeschnitten, aber wir haben diese Rolle am Anfang auch mit Support zum Beispiel kombiniert, also das heißt Support-Fragen rund um KI oder Tools laufen dort auch auf und die beiden own sozusagen auch unser Rossmann-GPT, also schauen immer, welche neuen Sprachmodelle wollen wir einbinden, was hilft uns weiter, haben sehr guten Überblick über die LLM-Welt, was sich da so tut. Da kann man sich auch sehr lange mit beschäftigen. Also das ist sozusagen hier kombiniert. Wir haben eine Business-Analystin bei uns im Team, die hier unterstützt, direkt die Prozesse in den Fachbereichen auch mit aufzunehmen und dann auch weiterzugeben. Wir haben einen Projektmanager im Team, der dabei unterstützt, wirklich auch den Rahmen für die Projekte, also für die Anwendungsfälle in der Umsetzung mitzugeben. Und wir haben schon sehr früh angefangen, ein Team aufzubauen, auch ein Entwicklungsteam rund um Chatbots und Agenten. Wo wir eben Chatbots und Agenten für das Unternehmen zur Verfügung stellen. Und hier haben wir ein PO, der das Ganze sozusagen begleitet und drei Entwicklerinnen und Entwickler an Bord.
PO ist Product Owner, ne? Muss man einmal kurz sagen, genau, Anwälte
genau.
und Anwältinnen, die hier zuhören, das ist vielleicht nicht ganz so
genau. Ja, sorry, genau, das sind unsere Product Owner, also die für das Produkt an sich verantwortlich sind.
Und habt ihr da noch zusätzlich dann IT-Support, also alles, was Entwicklung ist, wird der dann nicht wahrscheinlich aus eurem Team alleine gemacht, wenn es da Sachen zu entwickeln gibt? Und seid ihr da auf der Überholspur bei eurer eigenen IT-Abteilung oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, also das, was wir zum Thema Chatbot und Agenten haben, das wird bei uns sozusagen im Team mitgebündelt. Alles, was sozusagen die typischen Data Science-Anwendungsfälle sind, die werden bei unseren Data Scientists, die sitzen aber bei uns im Data-Bereich, ne? Also sozusagen arbeiten wir sehr eng zusammen und steuern dann die Anwendungsfälle dort mit ein. Also das heißt, an sich sind wir, wenn wir Data Scientists und sowas noch mitrechnen, noch viel größer. Wenn wir das interdisziplinäre Team noch mitrechnen, sind wir noch mal viel größer. Aber es ist sozusagen das Team, was verantwortlich bei mir sozusagen auch angesiedelt ist gerade.
Und vielleicht, wenn das ist ja schon spannend, diese Vernetzung zu den anderen Abteilungen, wenn du sagst interdisziplinäres Team. Also kann ich mir das vorstellen, dass in jeder Abteilung, so ein bisschen beim Datenschutz, hätte man Datenschutzkoordinator gesagt, aber jemand sitzt, der sozusagen Head of KI in dieser Abteilung ist mit einem Teil seiner Stellen oder ihrer Stellenbeschreibung? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Mittlerweile ja. Also wir sind am Anfang gestartet mit, glaube ich, 5 Leuten im Team, aber inklusive HR und Unternehmenskommunikation. Und das war ein etwas anderes Arbeiten, weil wir einfach alle gut zusammen sein konnten. Ne? Wir arbeiten in Dailies zusammen, wir arbeiten in Weeklies zusammen und irgendwann saßen wir in den Dailies mit 15 Leuten und ich habe gesagt, irgendwie ist das jetzt hier nicht mehr so richtig zielführend. Wir haben gesagt, wir brauchen eine neue Struktur. Also heute sind wir so aufgestellt, dass wir in diesem interdisziplinären Team sozusagen einen Entsandten aus der HR-Abteilung haben zum Beispiel. Die HR-Abteilung ist ja sehr groß, also IT und HR sind die größten Bereiche, würde ich mal sagen. Den Kollegen aus der Unternehmenskommunikation, einen aus dem Recht, aus dem Datenschutz. Und die Kollegin aus dem HR, die steuert sozusagen die Themen in die Personalentwicklung ein, in die Organisationsentwicklung. Also wir haben die und die Formate, die wir jetzt gerade umsetzen wollen oder die und die Schulung, die wir als Idee haben und die koordiniert sozusagen die Umsetzung dieser Wünsche oder dieser Projekte in die HR-Abteilung ein. Und wir koordinieren bei uns dann eben auch Themen, die weitergehen in den Bereich IT.
Und andersrum läuft es wahrscheinlich auch, ne? Also andersrum läuft es wahrscheinlich auch so, dass wenn aus den Fachbereichen Ideen kommen, Fragen kommen, dann läuft es auch über diese Entsandten, hast du sie genannt? Oder habt ihr da noch andere Formate, wie ihr da sozusagen an die Themen kommt?
Ja, haben wir. Also mittlerweile, glaube ich, haben wir den Stand erreicht, dass die Fachbereiche wissen, an wen sie sich wenden können. Wir haben aber auch gesagt, wir brauchen irgendwie Multiplikatoren ins Unternehmen, die wir zum einen mit Wissen ausstatten, die sie in die Fachbereiche reintragen, aber uns natürlich im Gegenzug auch Informationen widerspiegeln in Bezug auf, brauchen wir Schulungsformate, wie ist die Stimmung, welche Anwendungsfälle gibt es aber auch. Und das heißt, wir haben unsere, wir nennen sie Q-User-Community. Wir wollen das Ganze aber auch noch mal ein bisschen weiterentwickeln und auch noch schauen, wie können wir die Leute noch mehr sozusagen in die Rollen dieses Rollenprofil reinbegleiten. Das heißt, was haben diese Key-User sozusagen was sie mitnehmen? Also wir statten diese Kolleginnen und Kollegen mit mehr Wissen aus sozusagen am Anfang, ne? Also die haben immer so einen kleinen Vorsprung, was die Wissensvermittlung angeht. Und wir haben hier auch unterschiedliche Schulungsformate zum Beispiel, die wir anbieten, ne? Weil viele gesagt haben, so jetzt habe ich hier diese Rolle, aber wie kann ich denn jetzt eigentlich gut meine Kolleginnen und Kollegen mitnehmen? Wie mache ich das denn eigentlich? Also dabei unterstützen wir zum Beispiel und wir versuchen dann diese Community, weil das ist natürlich total cool, weil wir aus dem kompletten Unternehmen bereichsübergreifend unsere Leute auch zusammenbringen können, da einen entsprechenden Austausch zu fördern. Also das haben wir zum einen, aber versuchen auch immer sehr umtriebig. Wir hatten ja am Anfang dieses Thema Formate, da könnte ich auch noch eine ganze Menge zu erzählen, weil da haben wir auch noch eine ganze Reihe, die wir da auch anbieten fürs Unternehmen.
Finde ich total spannend und also ich würde gerne noch ein bisschen mehr über die Formate hören. Wir haben uns ja dazu auch schon mal ausgetauscht. Du weißt ja, wir haben bei uns die Hackathons und tauschen uns über Slack aus und so. Aber ein Punkt, der mich in dem Zusammenhang umtreibt und den ich auch oft sozusagen als ein bisschen Frustration von Mandanten höre, wenn die so voller Elan an die Umsetzung gehen und an die Implementierung von KI im Unternehmen. Es reicht ja nicht, die Leute einmal zu schulen oder denen vielleicht noch ein digitales Format anzubieten. KI lernt man ja, indem man es macht. Ja, ist zumindest meine Erfahrung. Man muss es anwenden, man muss Use Cases ausprobieren, um rauszufinden, was passt für meine Arbeit, was könnte man vielleicht noch besser machen. Diese Redewendung, die sich da bei mir so ein bisschen verfestigt hat, sind die Kollegen, die sagen, naja, ich habe dafür keine Zeit. Ja, also ich habe keine Zeit zum Waschmaschine kaufen, ich muss Wäsche waschen. Habt ihr da sozusagen einen besonderen Ansatz oder anders gefragt nochmal, wie viel Zeit gesteht ihr euren Mitarbeitenden denn eigentlich zu, das sozusagen auch in die Arbeit umzusetzen? Weil man KI ja schon auch immer einsetzt mit dem Ziel, effizienter zu werden, ne, schneller zu arbeiten. Wie geht ihr mit diesem Spagat um oder ist das wirklich einer, wo du sagst, naja, okay, das ist in der Anfangsphase, ist es so, aber dann muss es relativ eben schnell dazu übergehen, dass es wirklich diesen Effekt hat, dass man eben schneller wird in seiner Arbeit.
Ja, das ist eine total gute Frage. Dieses Thema haben wir natürlich auch, also wäre ja, glaube ich, komisch, wenn wir es nicht hätten. Das hängt natürlich auch von den ganzen Fachbereichen ab, weil wir alle sind natürlich irgendwie operativ auch eingebunden, logischerweise, ne? Für mich ist da eine Schlüsselrolle oder für uns eine Schlüsselrolle vor allem die Führungsebene. Weil letztendlich ist die auch, entscheidet auch darüber, wie viel Zeit und Freiraum auch für diese Themen gegeben wird. Es ist natürlich auch von uns von oben so gewollt, dass wir da Freiräume für haben. Das heißt, natürlich in den Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen schafft man natürlich auch diesen Freiraum. Aber es geht darum, wie du auch gesagt hast, Dinge auszuprobieren, ne? Wirklich auch selber. Und da muss man, glaube ich, auch immer dranbleiben. Was wir versuchen, ist zum einen die Führungskräfte mitzunehmen. Wir haben hier auch verpflichtende Formate für die Führungskräfte, um sich zum einen selber auch mit KI zu beschäftigen und auch zu schauen, wie kann ich mein Team hier gut mitnehmen, ne? Welche Maßnahmen kann ich, oder wo steht mein Team vielleicht auch gerade in diesem Wandel? Habe ich vielleicht auch Leute, die da sehr weit sind? Wen kann ich fördern? Wen kann ich mitnehmen? Welche Freiräume kann und will ich schaffen? Und das ist, glaube ich, der Schlüssel.
Ja. ihr habt es ja jetzt so gemacht, wie ihr es gemacht habt. Und du hast ja am Anfang gesagt, wir sind da auch so ein bisschen reingestolpert, ja, mit dem Support von sozusagen ganz oben, ja, und dann du, die dann da angefangen hat, sich zu überlegen, was brauchen wir in dem Team und gleichzeitig diese Use Cases und vielleicht der Druck von hier oder da, Mensch, und alle machen und wir wollen wir doch jetzt auch und die Nachbarabteilung hat schon und so weiter. Gibt es etwas, was du den Unternehmen und den Entscheidern in Unternehmen raten würdest, sozusagen als was du anders machen würdest oder was sehr gut funktioniert hat? Also wie gehe ich so eine Organisation an, wenn ich noch nicht so weit bin wie ihr? Weil das ist unsere tägliche Praxis, ja, dass wir gefragt werden, hier so ein KI-Projekt, was mache ich denn da jetzt? Wir kommen natürlich, bei uns kommen dann die Compliance-Fragen an, aber dabei merken wir, dass die eigentlich inhaltlich noch gar nicht so weit sind. Was sagt man denen?
Ich habe das jetzt auch schon öfters geholt. Dann werden teilweise auch Teams zusammengestellt, die irgendwie nebenbei, ne, also mal Mehrwerte oder von KI eruieren sollen, um dann zu schauen, gibt man mehr Ressourcen in dieses Thema. Das finde ich ganz schwierig und zeigt für mich immer, irgendwie hat man es dann noch nicht verstanden, weil das eine ist ja, was man will und das andere, was man muss. Also ich würde schauen, also erstmal muss man als Führungsebene, glaube ich, ein Commitment treffen, ne? Also wir wollen das Ganze und wir geben dafür auch entsprechend Ressourcen frei. Ich würde vielleicht mit einem kleinen Team anfangen, mit den Leuten, die richtig Bock auf dieses Thema haben, weil ich glaube, es gibt in jedem Unternehmen Leute, die Lust haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, die Bock haben, das ganze Thema voranzubringen. Wenn ich mir selber nicht sicher bin, würde ich mir externe Unterstützung holen. Also, um zu schauen, wie kann ich mich da gut aufstellen. Und dann würde ich machen, mit kleinen Themen anfangen, zu schauen und zu experimentieren. Weil auch wir haben ja natürlich das Thema, dass wir natürlich schauen müssen, wie können wir, ihr habt es ja schon angesprochen, wie können wir es eigentlich rechtlich bestimmte Themen gut aufstellen. Aber ich glaube, wichtig ist auch, einen Raum zu schaffen, wo man experimentieren kann und einfach ausprobieren kann. Egal, ob man es nachher, wenn man ein größeres Unternehmen ist, ausrollt oder ja oder nein. Weil was passiert, wenn wir es nicht tun? Die Menschen, wir haben ja das ganze Thema Bring Your Own AI, ne? Also die Leute merken, mir hilft das irgendwie, sie nutzen ihre eigenen Tools, sie nutzen ihre eigenen AI-Applikationen und das ist ja vielleicht auch nicht das, was man als Unternehmen möchte. Also deswegen.
Auch aus rechtlicher Sicht nicht. Wir wollen das weder aus unternehmerischer noch aus rechtlicher Sicht.
Genau, richtig. Ja. Genau, also das wäre eigentlich so das, was ich machen würde. Und wie gesagt, die Themen, die man angeht, die sind natürlich auch vom Reifegrad abhängig, ne? Also da würde man dann vielleicht auch mal drauf gucken. Jetzt habe ich natürlich so ein bisschen die Brille von einem größeren Unternehmen auf, ne? Es gibt natürlich auch kleinere Unternehmen, die vielleicht andere Mittel und Wege haben. Aber ich glaube, dieses Thema anzufangen, entweder sich externe Beratung zu holen oder die Leute, die Lust haben, diese Themen zu gestalten und das Commitment dazu, wir brauchen irgendwie Freiraum oder eine Ressource, die sich darum kümmert. Ich glaube, das ist irgendwie, so würde ich vielleicht starten, ja.
Okay, ja super, danke. Ich glaube, das ist sehr hilfreich. Martin hatte in so einem Nebensatz das Thema Compliance angesprochen. Das würde ich gern nochmal aufgreifen, ein bisschen weitermachen, nämlich Governance. Du warst ja auch bei einem unserer AI-Officer-Kurse, die wir gemeinsam mit Blackboard machen. Kleiner Spoiler, gibt wieder neue Termine für die das noch nicht gemacht haben und glauben, dass das ganz hilfreich sein könnte, wo wir uns ja auch genau mit solchen Themen auseinandersetzen, aber auch mit den ganzen schönen rechtlichen Themen, ne? Also was sind so die rechtlichen Rahmenbedingungen, was muss ich beachten im Urheberrecht, im Datenschutz. Und ein Thema, das wir da in dem Kurs in Hamburg besonders intensiv diskutiert haben, war ja das Thema Governance. Ne? Also wie setze ich wirklich in der Praxis um, was ich mir da so überlegt habe, was die sozusagen unternehmerischen Vorgaben sind, was die rechtlichen Vorgaben auch sind. Kannst du ein bisschen erzählen, wie ihr das bei euch angegangen seid, das Thema Governance, oder wie ihr das bei euch sozusagen lebt, umsetzt?
Du hast ja gesagt, das sind ja eigentlich zwei Paar Schuhe, aber zwei unterschiedliche Themenbereiche. Nämlich einmal das, was wir als Unternehmen sozusagen auch als Rahmen auferlegen. Und das andere ist natürlich auch, welche Rahmenbedingungen oder welche rechtlichen Pflichten müssen wir auch zum Beispiel durch den EU-AI-Act natürlich einhalten. Was uns total wichtig ist, weil ich glaube, das ist etwas, das Vertrauen in Technologie schafft, weil auch wir sind erleben das immer wieder, dass die Leute sagen, ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil was passiert mit meinen Daten und so weiter und so fort. Was man aber sagen kann, ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel mal auf die Verpflichtungen aus dem EU-AI-Act eingehen, uns ist total wichtig, dass wir hier rechtskonform natürlich unterwegs sind, aber auch so schlank wie möglich für die Organisation. Hm. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Wie möglich, genau. Das heißt, auf der einen Seite stellen wir hier natürlich die Schulung zur Verfügung, ne, die wir zur Verfügung stellen müssen, auch wie gesagt laut EU-AI-Act. Auf der anderen Seite gucken wir gerade bei uns, in welchen Applikationen setzen wir eigentlich KI ein, welche Pflichten, Transparenzpflichten haben wir eigentlich, haben wir Verbote, KI-Systeme, ja, nein. Das ist sozusagen das andere, was wir abgreifen über bestimmte Fragetechniken, aber alles relativ schlank, und natürlich haben wir dann auch die Tools, wo wir sozusagen diese Dinge auch irgendwie ablegen und dokumentieren. Und auf der anderen Seite haben wir uns selber, ich sag mal, ein kleines Regelwerk aufgelegt. Wie wollen wir denn mit KI umgehen? Wir haben Leitlinien zum Beispiel formuliert, wie wir mit KI umgehen wollen und nicht, aber haben auch immer, je nach Thema, was gerade da ist, zum Beispiel Agenten und Co., ich glaube, da braucht es dann auch immer wieder andere kleine Regelwerke sozusagen, je nachdem, was wir sozusagen bei uns im Unternehmen auch einsetzen. Also so gehen wir das gerade in den einzelnen Bereichen auch an.
Ich glaube, du hast zwei ganz wichtige Themen angesprochen in dem Zusammenhang. Das eine ist die KI-Kompetenz. Na ja, also zum einen sagt Artikel 4 der KI-Verordnung, dass Unternehmen entsprechende Maßnahmen ergreifen müssen. Ich glaube, es geht aber weit darüber hinaus, genau wie du sagst und wie sich ja durch unser ganzes Gespräch heute zieht, ist zumindest so mein erstes Finding, dass ja nicht nur rechtliche Implikationen hat, ne? Also natürlich müssen die Leute im Unternehmen wissen, was darf ich denn mit den KI-Anwendungen und was darf ich nicht? Ja, wo sind die Risiken? Wo müssen die Alarmglocken läuten? Wo muss ich vielleicht Legal oder Datenschutz oder so einbeziehen? Gleichzeitig merken wir aber auch eine große Verunsicherung in vielen Unternehmen, dass die Mitarbeitenden dass die sich kaum trauen, KI zu nutzen, weil sie so Sorge haben, was falsch zu machen. Ja, und das wirklich sozusagen miteinander zu verknüpfen, mit dem unternehmerischen Ziel, dass wenn man in KI investiert, dann will man ja auch, dass es richtig genutzt wird. Ja, und die Leute da wirklich an die Hand zu nehmen und in all diesen Bereichen zu schulen, rechtlich, praktisch, technisch, damit die wirklich mit dem Gefühl reingehen, also ich weiß jetzt nicht nur, wie es funktioniert und ich weiß nicht nur, wie und wofür ich es einsetzen muss, sondern ich weiß eben auch, was ich damit darf. Und der andere Punkt, der sich auch so ein bisschen durch unser Gespräch zieht heute, ist diese Interdisziplinarität, ne, die glaube ich, gar nicht anders hinbekommst. Also ich glaube, du kannst KI-Governance im Unternehmen gar nicht vernünftig umsetzen, wenn du damit nur die Juristen loslaufen lässt, ja, oder nur den Datenschutz loslaufen lässt, sondern wirklich, wie ihr das ja offensichtlich auch gemacht habt, sich eben hinzusetzen und zu gucken, was haben wir denn, was wollen wir denn, was sind die Probleme, die wir lösen wollen, und dann wir machen das viel in Workshops, ne, diesen Austausch wirklich zu haben zwischen den einzelnen Fachbereichen, zwischen den Juristen, den Entwicklern, den Anwendern, um zu gucken, wo sind sozusagen die Gaps, die wir vielleicht noch schließen müssen, und das dann entsprechend umzusetzen. Und du hast, glaube ich, Guidelines genannt, andere nennen es Richtlinien, ist, glaube ich, gerade vielleicht dann für kleinere Unternehmen auch ein guter Startpunkt, ne? Ich glaube, bei großen steht das vielleicht eher so am Ende, das ist dann sozusagen die Zusammenfassung des ganzen Projekts. Bei kleineren oder mittelständischen Unternehmen sind wir das oft andersrum angegangen, dass wir sozusagen von den Guidelines aus losgelaufen sind und geguckt haben, naja, wo steht ihr denn, wo sind die Themen, wo sind die Schwachstellen, und das dann eben gemeinsam umzusetzen.
Ich fand das auch nochmal wichtig, was du gesagt hast, also dass es viele Mitarbeitende gibt, die sagen, ich weiß gar nicht, ob ich, ich fange gar nicht erst an, weil ich nicht weiß, wie ich es nutzen kann oder soll. Das hat ja auch so ein bisschen was mit Unternehmenskultur vielleicht auch zu tun. Und für mich kommt da auch wieder Führung ins Spiel, ne? Weil ich würde zum Beispiel mal, also jetzt ist bei mir ein bisschen anders im Team, weil natürlich alle mehr nutzen oder viel KI nutzen, aber ich würde da vielleicht auch mal mit jedem ins Gespräch gehen und sagen, wie nutzt du KI? Kann man da unterstützen? Können wir irgendwas tun? Was sind sozusagen die Hindernisse, die dann gerade in der Nutzung auftreten.
Ja, und ja vielleicht auch falsche Vorstellungen, ne? Falsche Vorstellungen genau. Beseitigen.
Genau.
Prima. Das war, glaube ich, ein guter Überblick nochmal und sollte auch den bisschen kleineren Unternehmen, die jetzt nicht die Ressourcen haben, da irgendwie 15 oder je nach Zählweise noch mehr Leute zusammenzutun, die sich dann nur um KI zu kümmern oder aber denen Mut machen zu sagen, geht rein in die Use Cases einerseits, kümmert euch um das Governance-Thema andererseits, ja, und dann, manche haben auch so die Vorstellung, wir machen jetzt eine KI-Richtlinie und dann ist die in Stein gemeißelt. Das Gegenteil ist der Fall. Ne? Man muss daran arbeiten und Erfahrungen eben einfließen lassen. Sehen wir praktisch jede Woche bei unseren Projekten. Vielleicht nochmal sozusagen letzte 5 Minuten nutzend ein bisschen, nichts entwickelt sich derzeit so schnell wie KI. Wo siehst du denn für euch Entwicklungsfelder jetzt für Rossmann, sei es in der Fläche, sei es in der Zentrale, sei es an anderen Stellen? Was sind so deine, wo siehst du die Herausforderungen für euch oder auch die Chancen, die da kommen?
Also ich glaube, die Herausforderung, und wahrscheinlich wird es auch jedes Unternehmen oder hoffentlich jedes Unternehmen haben, ist natürlich auch immer noch das Thema Datenqualität und so weiter. Ich glaube, das wird auch wahrscheinlich immer ein Thema bleiben und Herausforderung, um sich hier gut für die Anwendungsfälle auch aufzustellen. Dann natürlich Herausforderung insgesamt ist natürlich diese Schnelllebigkeit, ne? Also da am Ball zu bleiben und zu gucken, was greifen wir uns als Unternehmen auch raus, was wollen wir umsetzen. Ich glaube, nicht nur Hype-Thema in diesem Jahr, das ist ja das ganze Thema Agenten. Ich glaube daran, dass das sozusagen unsere komplette Arbeitswelt sehr verändern wird, weshalb wir auch glauben, dass wir uns zu einer hybriden Organisation weiterentwickeln werden. Also wir Mensch und Maschine, sagen wir mal so, Hand in Hand arbeiten. Und das ist natürlich auch nicht von heute auf morgen gemacht, ne? Also das heißt, da eben auch als Herausforderung die Organisation sozusagen auf dieser Reise zu begleiten. Aber auch, ich glaube, die Organisation zu begleiten.
Daten. Hast du ein Beispiel? Nicht alle, die zuhören, also ich würde mal voraussetzen, alle, die zuhören, wissen, was ein KI-Assistent ist. Vielleicht haben die meisten auch schon von Agenten gehört, aber kannst du ein, zwei Sätze dazu sagen? Oder hast du ein Beispiel bei euch, wo das schon eingesetzt wird oder bald eingesetzt wird?
Noch nicht eingesetzt wird, aber wir haben natürlich ein bisschen experimentiert. Und zwar haben wir mal einen Agenten einkaufen lassen bei uns auf unserem Online-Marktplatz. Und wir haben einfach gesagt, bitte kaufe von dieser Hafermandelmilch 10 Packungen ein und liefere sie bitte an die folgende Adresse. Wir haben uns sogar auch getraut, allerdings nur mit einmal Kreditkarte und Limit, Zahlungsdaten zu hinterlegen.
Ist doch linke Tasche, rechte Tasche, Lena. Ist doch die gleiche Firmenkreditkarte.
Genau. Du weißt ja nicht, was sie als Lieferadresse angegeben hat.
Ja, siehst du, genau. Also, und
Lena hat jetzt viel Mandelmilch.
Genau, und das haben wir mal gemacht und experimentiert. Der Unterschied ist da nämlich, ich gebe einen Auftrag einfach an die KI, an den Agenten, und der Agent entscheidet teilweise auch selbstständig in dem Rahmen, den man ihm gegeben hat. Und das ist, glaube ich, so wirklich das Ausführen von Aktionen, ganz einfach gesagt, ist, glaube ich, der Unterschied, den wir von den GPTs und Custom-GPTs hin zu wirklichen Agenten, also heute, man erzählt ja, also man nennt ja schon fast alles Agenten, da muss man schon, glaube ich, so ein bisschen für sich auch das ein bisschen einordnen können, was denn der, also wirklich Agent in dem Sinne ist, ich führe selbstständig Aktionen aus. Und was ist eigentlich mehr oder weniger ein GPT oder sowas? Ne? Aber das ist, glaube ich, dann auch schon sehr detailliert. Wie gesagt, Agent kann selbstständig Dinge ausführen in einem bestimmten Rahmen, den man ihm gibt. Das haben wir ausprobiert. Und das zeigt aber auch ganz gut, wo das Ganze hingeht. Ich habe mal einen ganz tollen Vortrag gehört von dem Jörg Hirt von Rewe Digital, der auch gesagt hat, es wird eigentlich unser komplettes Einkaufsverhalten verändern. Ja. Das heißt, wir haben vielleicht auf unserem Telefon irgendwann nur noch einen Agent, dem wir sagen, bitte mach den Wocheneinkauf, kaufe Bio da, wo am günstigsten ist. Und dieser Agent scrollt in der Woche einfach die ganzen Websites durch und kauft sozusagen für uns ein und macht das Ganze. Wird dann noch vielleicht geliefert, was auch immer. Das ist ja mein Traum, mein persönlicher Traum. bedeutet aber auch, dass wir so herkömmliche Webseiten, wie wir sie kennen, vielleicht gar nicht mehr brauchen. Also das ja, ist auch nur, wo man sich als Unternehmen...
Da hängen ganz viele spannende rechtliche Fragen dran. Lena, wir haben ja schon drüber gesprochen. Es gibt ja auch einen Website-Beitrag von uns dazu. Genau diese Unterscheidung, Agent, Assistent ist da ganz wichtig. Und da gibt es so viele Folgefragen, die ich aus rechtlicher Sicht natürlich super spannend finde, ne, die du schon ansprichst. Wie müssen wir eigentlich Webseiten anders gestalten? Ja, wir reden dann halt nicht mehr über Dark Patterns, sondern wir reden dann über Anweisungen, die auf so einer Plattform, auf so einer Website an Agenten gegeben werden, wie sie einkaufen sollen. Das Verbraucherleitbild, von dem wir jetzt ausgehen, ne, wenn wir im B2C-Bereich sind, an Verbraucher verkaufen, dann gehen wir immer von dem durchschnittlich informierten und verständigen Verbraucher aus. Den haben wir ja dann nicht mehr. Da haben wir ja einen Agenten. Ja, der sucht ja nach ganz anderen Kriterien. Der kann auch Informationen ganz anders verarbeiten. Also Martin guckt schon streng. Wir haben nicht mehr die Zeit, dass ich da jetzt noch reinspringe. Aber
ich will nochmal was oben draufsetzen, ne? Und dann ja, gucken wir uns mal die Entwicklung im Zusammenhang mit Robotik an. Könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast drauf machen.
Auf jeden Fall, Lena, auf jeden Fall. Also Robotik in euren Lagern, das ist natürlich was uns auch interessiert oder an anderen Stellen. Auf jeden Fall. Also auch
die. Haben wir schon das Thema für die nächste Podcast-Folge.
Ja, und ich glaube, wenn wir uns in einem Jahr treffen, ja, dann ist nochmal ein Jahr Team AI bei Rossmann verstrichen und ihr seid vielleicht nochmal anders aufgestellt wieder, weil einfach die Entwicklung ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Learning aus unserem Gespräch jetzt hier, dass man da auch anpassungsfähig sein muss. Ne? Und am Anfang dachtest du, naja, die Prompt-Engineers, die machen sich sozusagen selber überflüssig und hast dann schon gesagt, nee, das Gegenteil ist der Fall, die kriegen jetzt weitere oder andere Aufgaben. Nur weil jetzt alle ein bisschen prompten können, heißt nicht, dass wir die nicht mehr brauchen. Und so wird sich halt die Entwicklung weiter vollziehen.
Ja.
Gut, wenn mir schon vorgeworfen wird, streng zu gucken, dann mache ich das auch, was der strenge Podcast-Host macht, nämlich Schluss. liebe Lena, vielen, vielen Dank. Das war, glaube ich, ein ganz toller Einblick und ich freue mich schon, das überall bei passender und nicht passender Stelle zu verbreiten, diese Folge hier und eben darauf hinzuweisen, wie es geht. Ja, es geht viel einfacher, wenn man den Support von oben hat und die entsprechenden Ressourcen zusammengestellt bekommt, sowohl personell als natürlich dann auch monetär an anderer Stelle. Aber selbst wenn nicht, ich glaube, es gibt schon Mittel und Wege, mit den Leuten, die wollen, auch das eine Erkenntnis, so machen wir es übrigens auch bei uns, ne, Marlene, es ist ja auch die Leute, die dann...
Die Leuchttürme,
ja. Leute, die Bock drauf haben und die dann eben auch an der einen oder anderen Stelle bereit sind, da nochmal extra drüber zu gucken und sich dann damit zu befassen mit den Themen, die zu nutzen und das dann ganz alles einzugießen in ein vernünftiges Governance-System. Also schon mal vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Dankeschön, dass ich da sein durfte bei euch.
Sehr schön. Allerletzter Wrap-up. Marlene hat es gesagt, 27.11. KI-Rechtstag bei Herting Rechtsanwälte hier in Berlin in Präsenz. Auf unserer Website findet ihr alle Informationen dazu. Einfach unter herting.de unter Termine schauen und dort bis zum November scrollen. Da gibt es noch ganz andere Veranstaltungen. Ich mache auch am Folgetag was zum Data Act oder überhaupt zur Datennutzung. An der Stelle hingewiesen auf den Data Navigator Podcast, den ich jetzt einmal die Woche mache mit dem Hubertus von Rönne zusammen. Ich wollte auch noch bei dem Thema Agenten ist mir eingefallen, hinweisen, ja, wenn ihr euch fragt, und auch die Frage kriege ich öfter mal zuletzt von einem Freund von mir, was muss ich denn eigentlich hören, um so ein paar Sachen, um einfach up to date zu bleiben? Eine erste Anlaufstelle ist der YouTube-Kanal von Christoph Magnussen, oder wem YouTube zu lang ist, folgt ihm auf Instagram, da kriegt ihr dann die Kurzversion. Der ist der Gründer von Blackboard, mit dem wir unsere AI-Officer-Kurse machen. Da ist man immer so weit, wie man wohl sein kann heutzutage, wenn man nicht selber sich mit allen Themen auseinandersetzen möchte. Gut, ein bisschen längeres Outro. Ich wünsche allen, die das hier hören und bis hierhin gehört haben, einen tollen Sommer und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Thank you.